Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschland wird sich an der Vernichtung syrischer Chemiewaffen beteiligen. Ein bundeseigener Betrieb im niedersächsischen Munster soll Reststoffe entsorgen, die bei der Zersetzung von Senfgas anfallen. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen hatte die Bundesregierung um Hilfe gebeten. Bis Mitte des Jahres sollen die syrischen Giftgasbestände vernichtet sein.
Hier drin sollen syrische Chemiewaffen in Flammen aufgehen, tief im Inneren der Cape Ray, eines amerikanischen Spezialschiffs. Das Problem ist nur, wenn die Waffen verbrannt und die Chemikalien verdünnt werden, bleibt ein giftiger Rest zurück. Insgesamt mehrere hundert Tonnen giftiger Rest, und der soll in Deutschland endgültig vernichtet werden.
Hier kann Deutschland seine Fähigkeiten und seine Kompetenzen einbringen, um diese Reststoffe vollständig zu vernichten. Wir haben in Deutschland die Erfahrung, wir haben die Techniken, um bis auf null zu verbrennen.
Bisher hat Deutschland 5 Millionen Euro zugesagt, um die Vernichtung zu unterstützen. Der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen reichte das nicht. Sie bat um ein größeres Engagement.
Mit der Zerstörung von Chemiewaffen lässt sich vielleicht zum ersten Mal ein kleiner Schritt zur Entschärfung des Konflikts erreichen. Da darf sich niemand verweigern, der dazu beitragen kann, auch wir Deutschen nicht.
Jetzt sind die Experten am Bundeswehrstandort Munster am Zug. Hier werden chemische Kampfstoffe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht und bald auch die Reste der syrischen.
Die Reststoffe aus Syrien werden bei uns verbrannt in einer Verbrennungskammer bei über 1000 Grad. Ich gehe davon aus, dass das Fässer sein werden, die einen zähflüssigen Stoff in sich haben werden.
Noch ist unklar, wann die erste Lieferung zu erwarten ist.
Mit der Zusage befreit sich die Bundesregierung aus einem Dilemma. International war Deutschland immer wieder zu mehr als nur finanzieller Hilfe bei der Vernichtung der Chemiewaffen aufgefordert worden. Der Sinneswandel jetzt war wohl nur möglich, weil die deutsche Beteiligung ohne den Einsatz von Militär erfolgt und weil keine funktionstüchtigen Chemiewaffen auf deutschen Boden gelangen.
Nach langer und intensiver politischer Diskussion will der Bundestag jetzt beim Thema Sterbehilfe initiativ werden. Geplant ist eine gesetzliche Neuregelung. Ein Vorschlag sieht vor, gewerbsmäßige Sterbehilfe zu verbieten. Denkbar sind aber auch Vorstöße hin zu einer Liberalisierung. In den Fraktionen gehen die Meinungen zu diesem schwierigen Thema auseinander.
Wann eine ärztliche Behandlung abgebrochen werden muss, das kann jeder schon heute mit einer Patientenverfügung selbst entscheiden. Doch ob und in welchem Umfang auch aktive Sterbehilfe erlaubt sein sollte, das ist in Deutschland gesetzlich noch immer nicht geregelt. Nun will das Parlament einen neuen Anlauf unternehmen.
Ich finde es sehr gut und richtig, dass wir so ein schwieriges Thema wie Sterbehilfe gleich zu Beginn des Jahres 2014 aufgreifen und dass wir damit die Debatte beginnen.
Vereine wie die Gesellschaft für humanes Sterben fordern seit langem die Straffreiheit für eine professionell begleitete Sterbehilfe. Vor allem Kirchen- und Hospizbewegung warnen dagegen vor einer Kommerzialisierung des Tötens und setzen auf einen Ausbau der medizinischen und menschlichen Sterbebegleitung. Für beide Positionen gibt es im Parlament Unterstützung.
Ich werde alle Initiativen unterstützen, die darauf hinauslaufen, jede Form der organisierten Hilfe zur Selbsttötung zu verbieten. Sterbende, Schwerstkranke brauchen liebevolle Zuwendung.
Wenn es einen Verbotsantrag zur Sterbehilfe gibt, welche Rechte werden denn eingeschränkt? Welche Grundrechte, welche Selbstbestimmungsrechte werden denn damit eingeschränkt? Und das wird eine schwierige ethische Diskussion werden im Parlament.
Einen Fraktionszwang wird es in dieser Frage deshalb nicht geben.
Am Ende wird sich das Parlament wohl zwischen mehreren Gesetzentwürfen entscheiden müssen, die von totalem Verbot bis zur völligen Freigabe der Sterbehilfe reichen werden. Doch wann immer die Abgeordneten in der Vergangenheit in solchen Grenzfragen von Leben und Tod allein ihrem Gewissen folgen durften, blieben diese Debatten als Sternstunden des Parlaments in Erinnerung.
Eine Arbeitsgruppe des EU-Parlaments hat Konsequenzen aus der NSA-Affäre gefordert und harsche Kritik an den USA geübt. Grundsätzlich führten die Sperraktivitäten dazu, dass jeder Bürger als Verdächtiger behandelt werde, heißt es im Abschlussbericht der Gruppe, die ein halbes Jahr lang die NSA-Aktivitäten untersucht hat. Ans Licht gebracht hatte den Skandal Ex-Geheimdienstmitarbeiter Snowden. Ihn will das EU-Parlament in einer Videokonferenz befragen.
Ende Oktober in Moskau. Der Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele im Gespräch mit Edward Snowden. Den direkten Dialog mit ihm will auch das EU-Parlament per Videokonferenz live, um auch nachfragen zu können. Gut möglich aber, dass Snowden Angst um seine Sicherheit hat. Dennoch, Snowdens bisherige Enthüllungen waren maßgebliche Quelle für den Parlamentsbericht zur Spitzelaffäre. Monatelang hat eine Arbeitsgruppe akribisch Informationen gesammelt und Experten befragt.
In den Anhörungen wurde sehr klar, wie weitgehend die Überwachung anlasslos unserer Kommunikation ist, hier in Europa, weltweit. Und es wird deutlich gemacht, dass das weit über die Grenzen dessen hinausgeht, was unsere Rechtsstaaten eigentlich ermöglichen.
52 Seiten mit deutlicher Kritik, vor allem an den USA. Es sei zum Beispiel sehr zweifelhaft, dass eine solche massive Datensammlung nur der Terrorabwehr diene. Und die Arbeitsgruppe stellt Forderungen auf, zum Beispiel verschiedene Abkommen mit den USA auszusetzen.
Wir brauchen den Mut der Kommission, wir brauchen den Mut aber auch der Staats- und Regierungschefs, diese Empfehlungen, die wir geben, auch entsprechend umzusetzen. Und das wird einiges Schmerzhaftes beinhalten.
Im März will sich das EU-Parlament auf eine endgültige Fassung des Berichtes einigen.
Es könnte passieren, dass der Parlamentsbericht keine allzu großen Konsequenzen hat. Denn erstens waren die Staats- und Regierungschefs der EU bis jetzt nicht wirklich auf Konfrontationskurs. Und zweitens richten sich die Vorwürfe nicht nur gegen die USA, sondern auch gegen einige EU-Mitglieder.
Die türkische Regierung Erdogan setzt im Zuge des Korruptionsskandals ihre Einschüchterungspolitik fort. Nach der Zwangsversetzung hunderter Polizisten soll nun offenbar auch die Justiz stärker kontrolliert werden. Geplant sei, die Befugnisse und Freiheiten von Richtern und Staatsanwälten zu beschränken, so türkische Medien. Regierungsmitgliedern wird vorgeworfen, Bestechungsgelder angenommen zu haben und in illegale Geschäfte verwickelt zu sein.
Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat etwa 170 Soldaten zu Auslandseinsätzen nach Afghanistan, Mali und in das Kosovo verabschiedet. Bei der Zeremonie im Niedersächsischen Landtag betonte sie, dass sie alles dafür tun werde, damit die Gesellschaft diesen besonderen Dienst auch in besonderer Weise würdige. Die 1. Panzerdivision, deren Führungsspitze in Hannover stationiert ist, übernimmt in diesem Jahr die Leitung der Bundeswehr-Auslandseinsätze.
Die Grünen haben bei ihrer Klausurtagung in Weimar Schwerpunkte für ihre Oppositionsarbeit im Bundestag gesetzt. Besondere Stärke zeigen wollen sie dort, wo sie Schwachstellen von Schwarz-Rot sehen, nämlich vor allem beim Thema Bürgerrechte sowie in der Energie- und Klimaschutzpolitik. Fraktionschef Hofreiter bot der Regierung eine Zusammenarbeit bei der Energiewende an. Er kritisierte zugleich die Beschlüsse im Koalitionsvertrag.
Ein Grüner mit politischer Macht, Robert Habeck, Energiewendeminister aus Schleswig-Holstein. Die Bundestagsfraktion wollte wissen, wie kann die Energiewende wieder grünes Erfolgsthema werden? Habecks Ansatz: Preisstabilität, Fördergeld für weiteren Ausbau erneuerbarer Energien begrenzen.
Die kostengünstigen Erneuerbaren, die machen die Energieversorgung in Deutschland preiswert. Und das muss wieder verstanden werden. Alles, was es teuer macht, kann man anders bezahlen oder rausnehmen aus dem EEG.
Trotz Wahlschlappe noch immer eine wichtige Figur bei den Grünen, Jürgen Trittin. Energiewende geht nur im Konsens, sagt er heute. Konsens, ja, vorausgesetzt die erneuerbaren Energien würden weiter ausgebaut, bekräftigt der Fraktionschef.
Wir sind sehr, sehr gerne bereit, da einen im Sinne von Klimaschutz, Investitionssicherheit, Versorgungssicherheit, Preisstabilität, da einen richtig guten Konsens anzubieten.
Neben der Energiewende wollen die Grünen auch als Freiheitspartei punkten, wobei sie Freiheit im doppelten Sinne verstehen.
Freiheit von etwas, zum Beispiel von Überwachung, und Freiheit zu etwas, also ein solidarischer Freiheitsbegriff.
Unterbrochen wurde die Strategiediskussion für einen Besuch der Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar, wo die Grünen einen Kranz niederlegten. Für manche offenkundig ein emotional aufwühlendes Erlebnis.
Der Prozess gegen Ex-Bundespräsident Wulff wird sich länger hinziehen als geplant. Die Staatsanwaltschaft Hannover setzte heute durch, dass neue Zeugen vorgeladen werden, unter anderem Wulffs Ex-Sprecher Gläsecker. Sie geht davon aus, dass sich der damalige niedersächsische Ministerpräsident Wulff 2008 beim Oktoberfest vom Filmproduzenten Grunewold einladen ließ. Im Gegenzug soll er sich für ein Filmprojekt seines mitangeklagten Freundes eingesetzt haben.
Als Christian Wulff am Morgen auf dem Weg zum Landgericht Hannover war, konnte er noch von einem schnellen Ende des Verfahrens ausgehen. Nichts deutete auf eine Überraschung hin.
Im Grunde genommen fällt mir langsam auch nichts Neues mehr ein für Sie.
Die Staatsanwaltschaft allerdings hatte Neues im Köcher. Unter anderem verlangte sie, den früher engsten Vertrauten Wulffs, seinen ehemaligen Sprecher Olaf Gläsecker, als Zeugen zu hören. Der hatte bislang die Aussage verweigert, um sich nicht selbst der Beihilfe zur Korruption zu belasten. Doch seit Ende letzten Jahres wäre eine solche Straftat verjährt. Glesecker kann die Aussage nicht mehr verweigern.
Das Angebot, den Zeugen Glesecker zu laden, bietet sich natürlich an, weil bekannt ist, er war damals engster Mitarbeiter von Herrn Wulff und er sollte auch bei diesem Oktoberfestbesuch teilnehmen, hat dann kurzfristig abgesagt, sodass seine Aussage schon interessant ist.
Aus Sicht der Verteidiger Wulffs ein reiner Schauantrag für die Medien. Doch gegen ihren Willen entsprach das Gericht dem Wunsch der Staatsanwaltschaft. Es will Glesecker jetzt für nächsten Donnerstag laden. Das ursprüngliche Ziel des Richters, dann die Plädoyers zu hören und Ende Januar das Urteil zu sprechen, ist damit verfehlt.
Mit der Durchsetzung des Zeugen Olaf Glesecker ist die Staatsanwaltschaft heute in die Offensive gegangen. Als ehemals engster Vertrauter kann Glesecker am besten beurteilen, ob Wulff dem Filmunternehmer Grunewold zu Diensten war. Kann sein, dass seine Aussage Wulff belastet, kann aber auch sein, dass sie entlastet. Dann hätte der letzte Trumpf der Staatsanwaltschaft nicht gestochen.
Die EU-Kommission will die Übergangsfrist für Firmen und Vereine beim neuen SEPA-Zahlungssystem um 6 Monate verlängern. Die Umstellung verlaufe zu langsam, um am 1. Februar europaweit in Kraft treten zu können, hieß es in Brüssel. Einige Länder seien noch nicht ausreichend vorbereitet. Man wolle Zahlungsprobleme verhindern. SEPA soll den grenzüberschreitenden Geldtransfer vereinfachen. Das Europaparlament muss den Vorschlag noch absegnen. Das Coming-out des Ex-Fußballprofis Hitzlsperger hat große Anerkennung gefunden. Verbände, Sportler und Politiker äußerten sich positiv und zollten Respekt. Auch einen Tag, nachdem Hitzlsperger seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte, ist das internationale Medienecho beachtlich. Mit seinem Coming-out will der frühere Nationalspieler anderen homosexuellen Profisportlern Mut machen und gegen Diskriminierung kämpfen.
Der mediale Volltreffer ist gelungen. Ein ganzes Land spricht über das Coming-out von Thomas Hitzlsperger. Der Schritt war perfekt vorbereitet, mit großem Zeitungsinterview und professioneller Videobotschaft. Hitzlsperger will Vorbild sein für andere homosexuelle Fußballer.
Sie können offen damit umgehen, weil sie auch sehen, an meinem Beispiel, an wenigen anderen, dass man sowohl homosexuell sein kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein erfolgreicher Profifußballer.
Das Coming-out zu diesem Zeitpunkt für Hitzlsperger auch ein Signal gegen schwulenfeindliche Kampagnen vor den Olympischen Spielen von Sotschi.
Wichtig ist es nur für die Leute, die homophob sind, andere ausgrenzen aufgrund ihrer Sexualität. Und die sollen wissen, sie haben jetzt einen Gegner mehr.
Hitzlsperger in der Offensive, aber eben nach dem Karriereende. Wie die Fankurven einen aktiven schwulen Fußballer behandeln würden, das ist noch Spekulation. Der Chef des größten Fanclubs des VfB Stuttgart, wo Hitzlsperger spielte, ist verhalten optimistisch.
Ich denke, für die eigene Kurve wäre das kein Problem. Das würde akzeptiert werden. Klar gibt es dann Einzelne, wenn einer mal schlecht drauf ist, der dann vielleicht auch was ruft, was eben man nicht so rufen sollte.
Eine öffentliche Diskussion wollte Hitzlsperger auslösen und die läuft nun auf vielen Plattformen. Hitzlsbergers Plan scheint erst einmal aufzugehen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, darunter Erfahrungsberichte schwuler Manager, Polizisten und Soldaten. Die deutschen Biathlon-Männer haben beim Heim-Weltcup in Ruhpolding den ersten Staffelsieg seit fast 3 Jahren verpasst.
Sie ist nahe dran am ersten Weltcup-Sieg, aber auch heute muss sich die deutsche Herrenstaffel knapp geschlagen geben. Startläufer Christoph Stephan sorgt mit einem starken Rennen für die Basis eines überzeugenden Auftritts der deutschen Mannschaft. Andreas Birnbacher übernimmt dann mit fehlerfreiem Stehenschießen die Führung, die Erik Lesser gegen Österreich behaupten kann. Das spannende Rennen entscheidet sich auf der Ziellinie. Der Österreicher Dominik Landerzinger ist eine Skispitze vor Schlussläufer Simon Schemp. Österreich gewinnt vor Deutschland und Russland.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 10. Januar.
Ein Sturmtief zieht Richtung Baltikum. Das bedeutet für den Nordosten Deutschlands morgen sehr windiges Wetter. Hinter dem Tief strömt darüber hinaus kühlere Luft nach Mitteleuropa. In der Nacht verlagert sich Regen Richtung Südosten, von Westen lockert es auf, zwischendurch schauert es aber auch mal, im Norden ist Graupel dabei. Am Tag im Nordosten Regen und Graupelschauer, auch ganz im Süden ist es anfangs regnerisch, sonst wird es freundlich. In der Nacht in der Nordosthälfte, tagsüber dann im Nordosten stürmische Böen, an der See schwere Sturmböen, am Tag bleibt es tagsüber im Nordosten bei starkem Wind. In der Nacht 7 Grad am Oberrhein und 1 Grad an den Alpen. Am Tag 11 Grad am Oberrhein und 3 Grad bei Hof. Am Samstag regnet es gebietsweise, am Sonntag scheint verbreitet die Sonne dank eines Hochs. Die Ausnahme zwischen Ostsee und Erzgebirge hier und da Regen, Schneeregen oder Graupelschauer. Am Montag kommt in Norden und Westen Regen auf, mitunter fallen auch Schneeflocken, sonst Sonne abseits einiger Nebelfelder.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni zu diesen Tagesthemen. Die Zukunft des Euro, eine Bilanz der Krisenpolitik der EZB und wer kommt bei den Wählern am besten an, das neue Kabinett im Deutschlandtrend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.